Lichttherapie ist auch ein Thema bei Cushing. Also logisch auch eigentlich, ne? Wenn das natürlich irgendwie durchs Tageslicht offensichtlich gesteuert wird. Ja. Man hat schon rausgefunden, gewisse Sachen können damit nicht beeinflusst werden, aber gewisse Sachen können da beeinflusst werden. Man muss halt nur genau wissen, was. Aber es kann durchaus auch zur Symptomkontrolle zum Beispiel herangezogen werden. Also das heißt einfach, es gibt deutlich mehr als einfach nur diese eine Tablette. Und es gibt deutlich mehr Behandlung als diese eine Tablette mit P. Und es gibt deutlich mehr Diagnostik als einfach einmal den ACTH-Wert messen. Ich glaube, so kann man es ganz gut sagen.
Hey, schön, dass du in den Podcast vom Kranken zum gesunden Pferd reinhörst. Ich bin Dr. Sandra Löckener. Und in jeder Folge werde ich dir ein bisschen meines Wissens aus Biologie und Tiermedizin schenken. Deine Fragen zum Thema Pferdegesundheit sind der Leitfaden für diesen Podcast. Also kommentiere, wenn dich ein Thema interessiert, oder schreib mir, wenn du selbst ein krankes Pferdchen hast und Unterstützung auf dem Weg vom Kranken zum gesunden Pferd brauchen kannst. Vielleicht ist dann bald auch deine Frage Thema einer Podcast-Folge.
Vom Kranken zum gesunden Pferd.
Der Podcast für die Gesundheit deines Pferdes.
Vom Kranken zum gesunden Pferd.
Mit Dr. Sandra Löckener.
Herzlich willkommen zu Folge Nummer 17 vom Kranken zum gesunden Pferd. Heute habe ich für euch ein etwas komplexes, aber total trendiges Thema im Gepäck. Trendig deshalb, weil ich merke, dass ich immer mehr Fragen zu diesem Thema zugesendet bekomme. Während, glaube ich, vor 20 Jahren irgendwie noch kaum jemand was mit diesen Begriffen anfangen konnte, weiß heute schon fast jeder Pferdebesitzer, was es ist und hat auch irgendwie Bedenken, dass sein Pferd betroffen ist. So habe ich das Gefühl. Und deshalb sprechen wir heute über Cushing bzw. PPID und erhöhte ACTH-Werte. Ich habe jetzt gerade letzte Woche alleine 4 Fragen zu dem Thema eingesendet bekommen. Einmal von der Gina, die hat gesagt, gefühlt haben bei uns im Stall nach jedem Fellwechsel 10 neue Pferde Cushing. Muss ich auch um mein Pferd besorgt sein? Dann hat mir die Melanie geschrieben, meine Boxennachbarin meint, mein Pferd hat Cushing. Ich finde es ganz normal. Woran merke ich das? Kerstin hat geschrieben, mein Pferd hat einen hohen ACTH-Wert und soll Pergolid bekommen. Kann ich die Tabletten nach dem Fellwechsel wieder absetzen? Und Ulrike hat gefragt, was bedeutet PPID? Diese Fragen möchte ich heute auf jeden Fall beantworten und habe mir aber heute noch einen Gast eingeladen, denn die Steffi hat mit ihrem Pferd Romeo auch genau dieses Thema durch. Sie hatte so diffuse Symptome, keiner wusste so richtig, dann wurden Bluttests gemacht, daraufhin wurde eine Medikation festgelegt und die Steffi hat irgendwie vom Bauchgefühl her gedacht, nee, ich glaube, da muss ich nochmal irgendwie ein bisschen gucken, ob es nicht noch einen anderen Weg für mich gibt und hat dann einen anderen Weg eingeschlagen in Absprache mit ihrem Tierarzt oder ihrer Tierärztin. Und dieser Weg war für sie und ihr Pferd ultra erfolgreich und sie ist so richtig froh, dass sie diesen Weg eingeschlagen hat. Und deshalb dachte ich mir, das ist ein total schönes Beispiel, dass es da einfach eben auch noch andere Möglichkeiten gibt. Und auch vor allem kann die Steffi ein bisschen erzählen, worauf man eben bei der Diagnostik da besonders achten muss. Die Steffi hatte auch noch diverse Fragen an mich, deshalb habe ich mir gedacht, ach, das passt doch wunderbar, dann kann die Steffi so ein bisschen was von ihrem Romy-Bär erzählen und ich kann ihr noch ihre Fragen beantworten und dann haben wir bestimmt eine richtig schöne Podcast-Folge zum Thema. Deshalb würde ich vorschlagen, wir holen uns jetzt mal die Steffi dazu und hören uns mal an, was sie über ihr Pferdchen zu berichten hat.
Ja, hallo. Ja, tatsächlich gibt es zu dieser Nachricht auch eine kleine Vorgeschichte. Mein Pferdchen, der Romy, der begleitet mich schon eine ganze Weile, war leider auch Zeit seines Lebens nicht unbedingt der stabilste und gesündeste. Also von Hufproblemen über Fesselträgerthemen, über wirklich schwerwiegende asthmatische Episoden Es ist tatsächlich so, dass er dann mit zunehmendem Alter auch doch trotz viel Management und viel Pflege immer instabiler geworden ist. Und es ist letztendlich so gewesen, dass wir im vergangenen Jahr wiederkehrende Probleme mit den Griffelbeinen tatsächlich hatten. Nun fragt man sich vielleicht, was hat Griffelbein mit Cushing zu tun? Das weiß ich auch nicht ganz so genau. Aber es ist letztendlich so, dass wir schon auf Ursachenforschung gegangen sind, warum mein Romy immer so extrem mit Entzündungen reagiert. Das war eigentlich so ein bisschen dieser hauptausschlaggebende Punkt, dass wir immer wieder diese Sachen hatten, also auch mit Asthma. Immer wieder ist das alles so extrem, auf jede Kleinigkeit reagierte er so extrem. Und das war der Hintergrund, warum meine Tierärztin ein Blutbild gemacht hat und aufgrund auch seines Alters, also er war 19 letztes Jahr, und weil er eben auch immer mal so ein bisschen im Fell ein bisschen stumpfer war und im Winter natürlich auch ein gutes Plüsch entwickelt hat, daher kommt auch sein Spitzname Romy-Bär, war das wahrscheinlich so ein bisschen ihr Ansinn, das mal abzuprüfen. Und tatsächlich haben wir diese Blutabnahme gemacht. Das war auch ein bisschen besonders. Also Romy hat natürlich viel Tierarzterfahrung und nicht immer nur die besten gehabt. Und dementsprechend hat er sehr viel Stress bei jeglicher Form von Spritzen, Impfungen, Blutabnehmen. Das muss man vielleicht auch noch so ein bisschen mit dazu sagen. Blut wurde abgenommen und die Proben wurden ausgewertet und er hatte eben einen erhöhten ACTH-Wert. Und das ist so der Hintergrund. Meine Tierärztin hat dementsprechend, ich glaube, das ist halt einfach auch so, wenn der ACTH-Wert erhöht ist, das haben bestimmt viele schon, die in einer ähnlichen Situation waren, auch so erlebt, dann ist eben immer gleich das Wort Cushing allgegenwärtig. Ja. Und so kam es zu der Nachricht.
Okay, das heißt, du hast die Nachricht bekommen, Romy hat Cushing. Vielleicht ganz kurz zur Erklärung, also dieses ACTH, was da praktisch im Blut gemessen wird, das ist das Adrenokortikotrope-Hormon. Und das wird von der Hypophyse gebildet und man hat deshalb, wenn dieses Hormon, dieses ACTH erhöht vorkommt im Blut, als Tierarzt vielleicht so ein bisschen auch das Cushing-Syndrom im Hinterkopf, weil da gibt's folgenden Zusammenhang. Also dieses Hormon wird von der Hypophyse gebildet. Ich überlege gerade, von welcher Seite ich mich jetzt annäher. Und dieses Syndrom, also das Cushing-Syndrom, das entsteht sozusagen aus einer Funktionsstörung des Hypophysen-Zwischenlappens. Und das heißt im Allgemeinen durch ein Adenom. Also ein Adenom ist ein gutartiges Geschwulst aus Drüsengewebe, welches dann praktisch an der Hypophyse wächst, dadurch zu Funktionsstörung führt. Und das heißt, das kann dann in Folge dazu führen, dass eben, weil dieses ACTH von der Hypophyse gebildet wird, dass da sozusagen dann ein zu hoher ACTH-Wert im Blut nachweisbar ist. So kommt das, also so kann man das praktisch erklären, dass wenn man eben sieht, okay, ACTH-Wert ist im Blut erhöht, dann kann unter Umständen dieses Cushing-Syndrom im Raum stehen. Und das ist sozusagen ein klinisches Syndrom. Also Syndrom bedeutet immer, also Syndrom ist einfach eine bestimmte Konstellation von Symptomen oder und bestimmten Befunden. Und das heißt, dazu gehört eben unter anderem diese erhöhte ACTH-Ausschüttung. Und kommt dann meistens eben gepaart vor mit einer Reihe von Symptomen. Und das heißt, man guckt das immer so ein bisschen zusammen an. Also das heißt, wenn ich jetzt aufgrund verschiedener typischer Symptome einen Verdacht habe und ich habe einen erhöhten ACTH-Wert, dann wird man eben schon mal so ein bisschen hellhörig in diese Richtung. Und du hast jetzt gerade schon davon gesprochen, dass er eben diese starke Entzündungsneigung hatte und diese Veränderungen halt im Fell, ne? Oder beziehungsweise ist natürlich die Frage, wenn der da 19 war, dann kriegt man auch schon mal irgendwie ein plüschiges Fell. Also das ist halt genau das Schwierige. Die Symptome, die so typischerweise mit dem Cushing-Syndrom einhergehen, die sind ja nicht so richtig, dass man so sagt, so wow, das ist ein krasses Symptom, das erkenne ich irgendwie sofort und das hat dann auch nur so ein Pferd, sondern ich kann ja vielleicht mal ganz kurz so ein bisschen aufsummieren, was es da so für typische Symptome gibt. Und wahrscheinlich werden sich sehr, sehr viele Hörerinnen und Hörer dann denken, Scheiße, meiner hat Cushing. Ja. Also das ist eben ja zum einen Veränderung des Haarkleides. Jetzt muss man aber dazu sagen, das ist ja bei alten Pferden schon relativ normal, dass die entweder sehr viel Fell entwickeln oder irgendwie spät dran sind mit dem Fellwechsel, dass der Fellwechsel vielleicht nicht mehr so ganz geschmeidig abläuft. Also die kriegen dann vielleicht irgendwie auch mal so kahle Stellen oder so. Also ich bemerke das zum Beispiel auch. Ich habe meine Seniorin, die ich bei mir in Betreuung habe, ist 29 und ich muss sagen, so die letzten 4 Jahre merke ich das auch. Also die sieht wüst aus im Fellwechsel, echt. Und ich denke mir jedes Mal so peinlich, ja, und mache da riesen Pflegeaufwand und keine Ahnung was. Und letztendlich ist das eine Sache von 2 Wochen und dann kommt ein wunderschönes Haarkleid irgendwie hervor, welches völlig normal und irgendwie total unauffällig aussieht. Aber ich will nur damit sagen, klar, hat man schon mal auch irgendwie ein Problem im Haarwechsel. Was aber tatsächlich typisch wäre für diese Erkrankung, ist, dass das Fell besonders lang und teilweise dann auch so ein bisschen lockig ist, dafür aber eher nicht so dicht. Also das heißt, wenn jetzt einer so ein richtig plüschiges Winterfell hat, dann würde ich fast schon wieder sagen, Entwarnung. Weil tatsächlich ist das eher so ein Winterfell, was gar nicht so gut funktioniert. Also wo denen dann eher auch schon mal so ein bisschen kalt damit ist, weil das zwar lang ist, aber gar nicht so besonders dicht von der Haarstruktur. Aber ja, das ist zum Beispiel ein typisches Symptom. Ansonsten sind diese Pferde oft so ein bisschen lethargisch. Also ja, so einfach, dass man so merkt, boah, die sind ein bisschen leistungsinsuffizient oder ein bisschen müde. Ich weiß nicht, hattest du das auch bei Romy, das als Symptom?
Ja, also kann man natürlich durchaus auch so sehen. Aber wenn es eben im Sommer, also wenn man ein asthmakrankes Pferd hat, was im Sommer bei 30 Grad im Schatten, sage ich mal, im Stall steht oder in seiner Paddockbox, in der er dort lebt, das ist natürlich, wie soll ich sagen, also kann man von einem 20 oder 19 Jahre alten Pferd dann erwarten, dass er dann besonders agil über seinen Paddock hopst, ne? Also es war halt warm zu der Zeit, insofern habe ich das jetzt nicht als untypisch wahrgenommen. Es war auch, um das vielleicht auch mal auch noch mit dem Haarkleid, also Romy war seit Zeit seines Lebens im Winter immer schon gut bedeckt. Also der hat genau dieses Plüschfell, aber eben nicht das lange, lockige, sondern das dichte. Und das ist schon immer so gewesen. Das war nie anders. Und so würde ich es auch einschätzen mit einer gewissen Entspanntheit im Sommer. Ja, das war auch schon immer einfach so. Da habe ich mir auch ehrlich gesagt nicht die Riesensorgen gemacht. Ich habe ehrlich gesagt, ich für mich selber habe eigentlich gar nicht so wirklich in diese Richtung gedacht. Wir hatten das schon mal ein paar Jahre zuvor, dass wir den Wert auch mit abgeprüft hatten, als er im Sommer mal einen starken Gewichtsverlust hatte, noch in einem anderen Stall. Da war meine Tierärztin auch schon so ein bisschen in diese Richtung unterwegs, da war der Wert aber auch völlig in Ordnung. Das ist ja auch nochmal, das ist ein guter Cliffhanger für dich, Sandra, weil das ist natürlich auch immer, was häufig so ein bisschen auch vermischt wird, ist Cushing und EMS. Also wenn ein Pferd eben besondere, ich sag mal, Formen hat, Einlagerungen vielleicht auch von Wasser oder von Fett oder eben auch die Oberlinie verliert, das kann ja auch so ein bisschen in diese Richtung sich auswirken, würde ich jetzt aber, also Romy hat halt schon eine besondere Körperform, aber die, so ist er geboren worden, so sah leider auch schon seine Mutter aus. Das würde ich jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht in diese Kiste von Cushing oder EMS direkt reinstecken, ne?
Ja, genau. Also da hast du völlig recht. Das sind tatsächlich auch typische Symptome. Also zum einen halt so ein bisschen, ja, nennen wir es mal Muskelschwund, ist aber jetzt natürlich auch, dass man sich halt öfter mal beim älteren Pferd denkt, ja, irgendwie ist er jetzt nicht mehr so bemuskelt, wie er das mit 7 war. Auch die Fettablagerungen, eben, wie du schon sagst, also da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf mit der Abgrenzung zu EMS. Fettablagerungen sind auch ein typisches Symptom vom Cushing-Syndrom. Auch diese typischen Stellen, ne, dass das so am Mähnenkamm ist, hinter der Schulter, hinten an der Kruppe, eben ist genauso auch bei EMS irgendwie der Fall oder ja, also letztendlich halt einfach auch, wenn man mal zu dick ist. Ja, was ansonsten auch noch ist, ist halt Hufrehe, also die Neigung zu Hufrehe. Wobei, ja, eben, das ist halt genau die Frage. Wenn ich eh schon Fettablagerungen habe und Muskelschwund, also dann kann das natürlich auch generell sein, dass ich dadurch halt auch schon eine Hufrehe-Neigung habe. Also wir kommen da, also da kann ich euch noch ein paar ganz spannende Fakten irgendwie so liefern, auch zu den Themen, weil klar muss ich natürlich heute wieder ein bisschen Wissenschaft auch einbringen in das Thema. Aber das heißt also, zunächst mal können wir festhalten, die Symptome sind tatsächlich leider nicht hundertprozentig spezifisch, bis auf, wir sehen wirklich eine irgendwie abnormale Veränderung des Haarkleids. Also, dass ich wirklich sage, da wachsen Haare an Stellen, wo die normalerweise überhaupt nicht so lang sind. Oder eben sie fangen an, so lang zu werden, dass sie sich locken. Oder sie sind halt lang und irgendwie viel zu dünn. Also, wenn ich wirklich sage, das ist, weil eben, also alte Pferde prägen immer ein stärkeres Winterfell aus und die brauchen auch immer länger, um das wieder loszuwerden. Aber wenn ich jetzt so wirklich sage, ich schaue mir einfach 20 andere Opis oder Omis an und meiner sieht ganz anders aus, dann sollte man natürlich auf jeden Fall mal aufhorchen, so kann man es vielleicht sagen. Und generell schadet es natürlich auch nie, bei den anderen Symptomen einfach halt genau hinzugucken, woher kommt es dann, weil es können halt schon einfach Symptome für Cushing sein, aber können halt auch eben Symptome für was anderes sein. Und diese Abgrenzung zu EMS, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig, weil es gibt da schon ziemlich eindeutige Zusammenhänge. Also der Vorteil ist natürlich bei EMS, wenn ich das, also equines metabolisches Syndrom, wenn ich das rechtzeitig erkenne und dann anfange gegenzusteuern, ne? Dass ich eine Rationsüberprüfung mache, dass ich gucke, kann ich vielleicht an der Fütterung was optimieren, kann ich vielleicht am Alltagsmanagement was optimieren, kann ich vielleicht am Bewegungsmanagement was optimieren, dann habe ich halt gute Chancen, dass das einfach komplett heilbar ist. Also das ist durchaus möglich, dass EMS diagnostiziert wird, ist eine Phase des Lebens, die man ab da im Griff hat und das tritt nie wieder auf. Bei Cushing ist das halt anders. Ah ja, und was bei EMS natürlich auch ist, das kann in jedem Alter kommen, ne? Also das kann einen 5-Jährigen genauso betreffen wie einen 8-Jährigen, einen 10-Jährigen. Und da gibt's dann so ein paar Unterschiede zum Cushing-Syndrom, weil das betrifft eigentlich nur ältere Pferde. Also klar, gibt einzelne Ausnahmen, aber für gewöhnlich kann man da mal so ab 15 dran denken. Und es sind so ungefähr 20-25% der Pferde, wo man aktuell vermutet, die könnten davon betroffen sein, mal so als Richtwert.
Schon eine Menge, ne? Also.
Ja, also ist halt auch die Frage, ne? Eben aufgrund der schwierigen Abgrenzung. Ja, vielleicht sind wir da am Ende der Folge noch ein bisschen schlauer. Weil es ist nämlich schon so, dass zum Beispiel bei 76,5% der Pferde, bei denen Cushing diagnostiziert wurde, wurde auch eine Insulinresistenz diagnostiziert. Also das heißt, das würde sich halt unter Umständen auch mal lohnen, eben dann dieses EMS zu behandeln und dann halt einfach auch nochmal zu gucken, weil wie sehr sich das praktisch gegenseitig beeinflusst, das ist noch nicht hundertprozentig klar. Also was resultiert aus was und so. Aber was halt, um jetzt nochmal die Abgrenzung zu machen, was noch der zweite Unterschied ist, abgesehen vom Alter, ist die Tatsache, dass es sich bei Cushing halt einfach um eine chronische und fortschreitende Erkrankung handelt. Das heißt, das ist, wenn das Pferd wirklich daran erkrankt ist, nicht heilbar. Und das heißt, das ist vielleicht medikamentös oder auch noch anderweitig einstellbar oder gut regulierbar, aber das ist tendenziell chronisch und wird voranschreiten. Das ist eben der Unterschied, während ich bei EMS, wenn ich es rechtzeitig erkenne und gut therapiere, kann das wirklich sein, dass ich das einfach ausheilen kann. Und das ist dann vielleicht auch nochmal eben eine Abgrenzung, wenn man sagt, okay, was sind denn jetzt auch wirklich die Unterschiede zwischen diesen beiden gesundheitlichen Problemen, die halt sich auch symptomatisch so ähnlich zeigen können.
Ja. Also ich kann mir in der Tat schon vorstellen, dass bei Romy auch beide Krankheiten sozusagen parallel vorliegen. Weil es ist schon so, er ist schon, wenn man sich überlegt, ich habe ihn rationiert, er muss aufgrund seines Asthmas, kann er ausschließlich Heulage fressen. Also wir kommen mit keiner Form von Heu zurecht, ob ich es bedampfe, ob ich es besser, ob ich gute Qualität oder eher weniger gute Qualität habe. Das spielt alles überhaupt keine Rolle. Er schlägt sofort an, also nach 3 Tagen, da kann man wirklich die Uhr danach stellen, ist er leider wieder in der Bauchatmung und im Spasmus drin. Und da bin ich heilfroh, dass wir das mit der Heulage gut gemanagt bekommen, weil damit fällt alles andere an Management weg. Ich brauche da nicht mehr inhalieren oder Bewegung ist ja auch immer schwierig, weil er, wie gesagt, auf den Füßen auch nicht wirklich fit ist. Aber es ist natürlich so, ich muss ihn extrem knapp halten. Und trotzdem ist das schon gut rund. Das muss man schon sagen. Also jeder wundert sich bei der Ration, die er bekommt, dass da doch so viel drauf ist. Ne? Und
also vielleicht auch schon halt einfach eine Neigung so in die Richtung, ne? Insulinresistenz oder eben EMS.
Genau, aber wie du schon sagst, am Ende des Tages, man muss halt das managen. Ne? Man muss natürlich irgendwie mit den Möglichkeiten, die man hat, da irgendwie ran und ihn bestmöglich unterstützen und natürlich ein bisschen bewegen, das klappt schon. Und wir haben natürlich auch, also die Empfehlung von meiner Tierärztin war natürlich, hier erstmal mit Tabletten, mit Prasent ist das Präparat. Ich glaube, das ist aber nicht der Wirkstoff, das ist, glaube ich, nur die Firma, da ihn einzustellen.
Das Präparat heißt so und Pergolid ist der Wirkstoff.
Okay, ja. Grundsätzlich so der erste Impuls war natürlich, ich will jetzt meinem Pferd hier helfen, er hat jetzt Cushing. Das war, also man nimmt es dann erstmal so, ne? Und dann habe ich mir die Tabletten geben lassen und dann haben wir halt, habe ich 1, 2, 3 Tage so angefangen, das dann anzufüttern. Ich habe jetzt ehrlich gesagt, ich habe von anderen gehört, dass sie direkt dann auch vielleicht Verschlechterungen sogar auch teilweise festgestellt haben. Also das ist jetzt keineswegs so, dass man Tablette rein und alle Probleme sind erledigt. So ist es nicht. Ich habe mir aber in dieser Zeit, habe ich mich halt in diesen paar Tagen so ein bisschen belesen und dachte, also irgendwie hat mein Bauchgefühl gesagt, ich muss da noch mal gucken. Also ich bin keineswegs jetzt jemand, der sich irgendwie gegen Medikamente erwehrt oder der irgendeine Krankheit nicht anerkennen kann, nur weil sie ihm nicht gefällt. Also das auch nicht falsch verstehen. Aber es ist ja schon so, in unserer ganzen gemeinsamen Zeit vom Romy und von mir war es eben oft so, dass ich mich manchmal doch intuitiv doch noch mal für einen anderen Weg entscheiden musste und das eigentlich auch immer, wenn das Bauchgefühl das gemeldet hat, auch der richtige Weg war. Das muss man ganz, also er hat mir das schon gezeigt, was funktioniert und was eben auch nicht. Und insofern, das ist schon etwas, wo ich halt sage, da möchte ich auch alle Pferdebesitzer ermutigen, gut hinzuhören und hinzuschauen und auch das eigene Bauchgefühl auf einer guten Beobachtung wohlgemerkt, nicht aus irgendwas, so, aber wenn man gut beobachtet hat, auf das Bauchgefühl auch ein Stück weit zu hören, und auch mal nach links und nach rechts zu denken. Und das ist letztendlich auch, wo ich dann gesehen habe, dass es da neben den Tabletten eben auch noch andere Möglichkeiten gibt. Und so kam dann unser Kontakt zustande, liebe Sandra.
Ja, das stimmt. Also das kannst du gleich natürlich gerne noch erzählen, was du da für Erfahrungen gemacht hast. Vielleicht können wir vorher noch mal ganz kurz an dem Thema einhaken, wenn man jetzt eben als Pferdebesitzer feststellt, okay, ich habe irgendwie einen erhöhten ACTH-Wert. Also wie du gerade schon gesagt hast, man kann dann natürlich sagen, okay, nee, also kann man eigentlich nicht, will ich sagen. Also man kann eigentlich dann nämlich nicht sagen, okay, wir starten jetzt sofort mit Pergolid, sondern es gibt tatsächlich, also wenn es einen Zweifel an der Diagnose gibt, dann gibt es da einfach noch differenzialdiagnostische Möglichkeiten, um das einfach genauer abzusichern. Und da gibt es auch unterschiedliche, je nachdem, was da jetzt für das jeweilige Pferd eben besser geeignet ist als Diagnostik. Und es ist eben auch so, es gibt auch unterschiedliche Therapiemöglichkeiten. Und klar muss man da abwägen, ne? Also wir sind ja beide, wie du schon gesagt hast, wir sind beide überhaupt nicht so, dass wir jetzt irgendeine Erkrankung nicht anerkennen wollen und wir sind auch beide nicht irgendwie, dass wir jetzt irgendeine medikamentöse Behandlung verteufeln, also gar nicht, aber es wäre vielleicht einfach wichtig zu wissen, es gibt Differentialdiagnosen, also die Tatsache, dass ich einen ACTH-Wert gemessen habe, ist nicht unter Umständen das Richtige, dass man dann sagt, okay, jetzt gebe ich dem Pferd eine lebenslange, sehr kostspielige, by the way, medikamentöse Therapie, sondern da kann man entweder dann vielleicht einfach noch mal ein bisschen genauer diagnostizieren, wenn die Symptomatik eben nicht hundertprozentig eindeutig ist. Und man kann dann auch vielleicht noch mal genauer hingucken, welche Art der Therapie ist denn die richtige. Vielleicht kannst du ja an der Stelle jetzt noch mal ein bisschen von deinen Erfahrungen berichten und dann kann ich ja noch mal gucken, ob mir noch andere Sachen on top einfallen.
Ja, also es ist schon, dass der Wert, den wir da abgenommen oder der im Blutbild war, korrigiere mich, ich glaube, der war bei 137 oder so, das ist schon deutlich. Das ist jetzt nicht irgend so ein Grenzwert, sondern das ist schon Da braucht man nicht mehr überlegen, ob da irgendwie was anderes sein könnte, sondern das ist schon ziemlich eindeutig. Man muss aber auch dazu sagen, dass eben andere Aspekte auch diesen ACTH-Wert, so habe ich es gelesen, triggern können. Und wie ich schon erwähnt habe, der Rumi, der hat extreme Angst beim Spritzen. Und wenn er da halt ein hohes Stresslevel bekommt, dann kann eben so ein Wert durchaus in dem Moment, wo Blut abgenommen wird, auch mal in die Höhe schießen. Und das ist eben, sage ich mal, etwas, was eben auch bei mir so ein bisschen mitgeschwungen ist. Jetzt auch nicht so, dass meine Tierärztin völlig blind dann gesagt hat, jetzt machen wir Tabletten und jetzt sehen wir uns dann, wenn er in 5 Jahren wieder. So war das natürlich auch nicht, sondern es war eben so, der Wert ist deutlich. Wir beginnen mal mit der Therapie und machen dann mal in 8 Wochen noch ein neues Blutbild und gucken mal, ob sich da irgendwas angepasst hat. Das war so ein bisschen, ne, dass man schon immer schaut, inwieweit man durch eine medikamentöse Behandlung erstmal das runterbekommt, es wäre schon auch ihr Plan, das im Zweifel auch wieder abzusetzen, wenn man jetzt merkt, da sind gar keine weiteren Symptome da. Aber es war natürlich nicht, sie ist ja auch keine Ernährungsberaterin, muss man ja auch dazu sagen. War halt trotzdem, das war der Weg. Wie gesagt, für mich, ich habe irgendwie gedacht, man kann vielleicht ja doch noch mal andere Wege gehen. Ich habe mich dann auch belesen im Internet, habe eben auch viele gesehen, die dann auch erst mit den Tabletten angefangen haben, dann doch noch mal auf Präparate aus der Fütterung umgestiegen sind. Und ich habe ja sowieso eben, irgendwie habe ich gedacht, das ist alles so entglitten. Ich habe immer Zeit meines Lebens so viel gemacht, so extrem viel. Alles, was ging, ich kann mich noch dran erinnern, als ich Sandra meine aktuelle was ich Fütter an Romy geschickt habe, da ist mir das selber auch erstmal bewusst geworden, dass es vielleicht auch völlig übertrieben ist. Also nur mal by the way, er hat einen völlig übertriebenen Vitamin-E-Wert gehabt, weil ich immer dachte, oh, er ist ja manchmal ein bisschen verspannt, da muss ich hier schön Magnesium mit Vitamin-E füttern und habe mein Pferd letztendlich damit natürlich auch irgendwie ja fast vergiftet, muss man mal ehrlicherweise sagen. Also und ich war halt wirklich an dem Punkt, wo ich dachte, okay, er ist jetzt erstmal stabil, er hatte keine extremen Cushing-Anzeichen, außer eben dieses Überbein-Thema. Wo man ja auch sich fragen muss, ist das wirklich davon? Und ich dachte, ich habe es dann auch mit meiner Tierärztin abgeklärt und sie hat auch gesagt, das ist völlig fein. Wir probieren mal den Weg, dass wir die Fütterung einmal wirklich resetten und das nochmal auf neue Beine stellen. Und was soll ich sagen? Es ist eine Erfolgsstory.
Also das muss man vielleicht nochmal zur Ergänzung sagen, ne? Also das machen wir auf gar keinen Fall ohne den Tierarzt im Boot, sondern das war dann schon einfach so ein Vorschlag, wo ich mir halt gedacht habe, Mensch, ich sehe da Potenzial, bevor wir jetzt irgendwie das Pferd einfach lebenslang auf diese Medikamente stellen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe das nämlich nicht so unproblematisch, die wieder abzusetzen. Also ich bin schon Fan davon, in diesem Fall, dass man sich vorher überlegt, welche Therapiestrategie passt hier am besten und gegebenenfalls nochmal 2 Stunden länger drüber nachdenkt. Weil, ich habe schon diverse Male erlebt, dass die Pferde massive gesundheitliche Probleme bekommen, wenn das Medikament wieder abgesetzt wird. Und deshalb war ich jetzt in dem Fall auch nicht so Fan davon, dass wir sagen, ach, wir probieren das jetzt mal 8 Wochen mit dem Medikament und dann kann man ja wieder absetzen, sondern ich war eben Fan davon, in Absprache mit dem Tierarzt, dass wir dann eher sagen, okay, wir probieren vielleicht eine andere Therapiestrategie und behalten uns einfach das Medikament in der Hinterhand, sollte einfach die Symptomatik irgendwie deutlich werden oder irgendwie sowas oder halt noch andere Symptome dazukommen. Also das wäre auch nochmal jetzt vielleicht so ein Hinweis, dass man tatsächlich nicht erst damit anfängt und dann doch nochmal eine andere Strategie und dann vielleicht nochmal eine andere oder so. Also das ist wirklich, wir greifen da massiv in den Hormonhaushalt und in den Stoffwechsel ein. Das heißt, das muss alles extrem gut überlegt, extrem gut geplant und extrem gut berechnet sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Also das ist hier überhaupt keine Situation, wo man sagen kann, auch jetzt vor allem eben mit so einem hohen ACTH-Wert vom Romy, dass man da sagen kann, ah ja, da probiere ich mal ein bisschen das und da habe ich noch mal ein bisschen hier gelesen und so. Also das kann man nur machen, wenn da einfach der Ernährungstherapeut und der Tierarzt an einem Strang ziehen und sich einig sind und man einfach eine begründete Alternativstrategie irgendwie hat, wo da alle Beteiligten sagen, hey, da versprechen wir uns was davon, die probieren wir jetzt zuerst aus sozusagen, bevor wir jetzt schon mal da sehr, sehr lange dieses Medikament irgendwie geben und dann noch mal umdenken. Also das wäre auf jeden Fall deutlich sinnvoller, das so rumzumachen. Genau, und das heißt, genau, was wir dann halt gemacht haben, wir haben die Fütterung umgestellt. Also wir haben tatsächlich dann eine ernährungstherapeutische Fütterung gemacht, die auch darauf abgezielt hat, eben also auf diesen ACTH-Wert sich auch auszuwirken. Und es ist einfach auch so, das ist nichts, wo man jetzt sagt, das ist total aus der Luft gegriffen, sondern es ist einfach, es gibt wissenschaftliche Untersuchungen dazu, dass gewisse Ernährungsstrategien da sinnvoll sind, definitiv. Und dann muss man halt genau gucken, was, weil das muss man natürlich immer ganzheitlich sehen. Also das läuft jetzt nicht so, dass man einfach sagt, ah ja, da kippen wir jetzt Lebensmittel XYZ rein. Und dann senkt sich der ACTH-Wert, sondern das ist wirklich ein ganzheitliches Bild, was man da einfach entwerfen muss und wo man auch genau gucken muss, wie passen die Dosierungen dann genau auch zum Rest des Pferdes. Und so haben wir das halt eben dann bei Romy gemacht, ne? Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, du hast ja dann nochmal kontrolliert, weißt du noch, in welchem also natürlich weißt du das. Wie viel Zeit war dazwischen? Wann haben wir kontrolliert?
Also das Blutbild hatte ich initial im August gemacht. Kontakt kam dann Ende August, Anfang September sozusagen zustande. Also ich habe Anfang September habe ich angefangen, das dann auch zu füttern. Und wir haben Ende November das Blutbild gemacht. Und da sind wir quasi, also wir sind genau an der Grenze von noch gesund.
Ja, und man muss aber dazu sagen, das war ja genau die Phase, wo wir angefangen haben. Darauf können wir auch gerne nochmal zu sprechen kommen. Das war ja auch so eine Frage von dir, was beeinflusst denn eigentlich alles den ACTH-Wert und unter anderem nämlich zum Beispiel die Jahreszeit, ne? Ja. Also es ist ja so, dass so ziemlich im September ist eigentlich der absolute ACTH-Peak, also schon alleine auf natürliche Weise. Also der ACTH-Wert folgt auch so ein bisschen dem Sonnenwechsel sozusagen. Und das heißt, wir haben sogar angefangen zu therapieren, als eigentlich zu erwarten gewesen wäre, dass auf natürliche Weise der Wert sogar noch hochgeht. Ja. Und trotzdem ist er dann halt extrem gesunken, ne?
Ja, also das ist wirklich, ich kann jetzt gar nicht irgendwie am klinischen Bild sagen, ob sich da jetzt also dadurch, dass er ja kein komisches Fellkleid hatte, er hatte diesen Winter genau das gleiche Fell wie jeden Winter. Er ist super durch einen Fellwechsel durchgekommen. Das war aber auch die anderen Jahre nicht das Riesenproblem. Was ich aber sagen kann, ist, wir haben heute den 1.6. und im Normalfall haben wir im Mai immer ein Überbein gehabt in den letzten Jahren. Dieses Jahr haben wir, toi toi toi, kein.
Steffi, also, stimmt, wir haben den Mai überstanden. Ey, das ist ja heute ein dreifacher Feiertag für dich.
Ja, auf jeden Fall. Also,
oh, Prosecco für alle.
Also, da freue ich mich schon wirklich, weil das ist ja so diese Entzündungsthemen, ne? Oder eben auch, ja, dass er auch immer schnell so einen Einschuss kriegt und solche Sachen. Also das sind schon Themen, ich hatte wirklich im letzten Dreivierteljahr nicht einmal den Tierarzt da, außer zum Impfen und zum Zähnemachen. Und das war die Jahre zuvor deutlich anders. Man muss natürlich ein Stück weit auch mit dazu sagen, er wird immer älter. Und ich gebe mir natürlich Mühe, dass wir ihn stabilisieren, dass er mit seinem, also schon auch so ein bisschen instabiles Pferd, mit ein bisschen Themen auch so in Sachen Balance, er ist schon sehr weich einfach in allem. Und da ist es mir schon wichtig, weil er auch mental, er will ja gerne noch was machen und auch gearbeitet werden, dass wir da eben auch einen neuen Modus finden. Und da hat mich Sandra ja auch unterstützt, dass wir einfach da auch in die Tiefenstärkung gehen, sage ich mal, und eben auch schauen, was kann denn Versammlung für uns tun. Ich habe ein bisschen angefangen mit biotensegralen Training jetzt, das gefällt ihm echt gut. Und das sind natürlich, ich meine, wir reiten jetzt nicht mehr Richtung L-Dressur, sondern wir gucken halt, dass wir uns gemeinsam stabilisieren und fit halten. Aber das ist ja auch genau das, was wir jetzt eben in dieser Lebensphase eben erreichen wollen. Und das freut mich schon, dass wir da das wieder machen können, weil das sah letztes Jahr nicht danach aus. Wenn die Überbeine immer größer werden und am Fesselträger reiben, dann geht halt nichts mehr, ne?
Ja.
Und insofern, ja. Freue ich mich schon sehr darüber, dass das so eine Wendung genommen hat. Wir haben auch tatsächlich das Präparat ja nochmal, also die ganze Fütterung nochmal ein bisschen angepasst und speziell dieses Futter eben auch für den ACTH-Wert sind, aber wie Sandra schon sagte, ja noch viele andere Komponenten dabei, die auf Romys Sachen abgestimmt sind. Und wir werden jetzt auch im Sommer, wenn die ACTH-Season wieder losgeht, werden wir natürlich nochmal kontrollieren, wie sieht's aus. Aber wir konnten eben auch die Dosierung nochmal ein bisschen reduzieren, damit wir eben da auch immer nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen, sondern eben immer angepasst das Ganze steuern.
Ja, und das ist natürlich irgendwie mega. Also da schlägt halt auch das Therapeutenherz höher, also sowieso, wenn man einfach dadurch natürlich einen guten Zustand beim Patienten hinkriegt. Also das ist natürlich oberstes Ziel und irgendwie oberste Freude. Aber auch eben, wenn man halt weiß, also weil wir haben rein phytotherapeutisch gearbeitet, ne? Und eben, wie du schon sagst, auch ein bisschen eine Gesamtstrategie, was die Bewegung angeht und sowas und auch ein paar Sachen so im Alltag besprochen. Und bei dir ist das ja auch eben super, dass da halt auch alle im Team irgendwie so an einem Strang ziehen und das alles so schön ineinander greift. Aber wir haben tatsächlich eben nur eigentlich phytotherapeutisch therapiert. Und das ist halt schon einfach total genial, wenn man einem Pferd mit einem so hohen ACTH-Wert so schonend letztendlich helfen kann, weil die Alternative wäre halt jetzt einfach gewesen, der kriegt bis an sein Lebensende starke Medikamente, wo A, auch ehrlich gesagt, die Langzeitwirkung überhaupt noch nicht erforscht ist. Ja, also man weiß nicht, wie das sich eigentlich langzeitlich auswirkt auf die Pferde. B, es gibt auch keine 100-prozentigen Dosierungserforschungen. Also da gibt's immer wieder Studien, die so total irgendwie so, ja, weiß auch nicht, vielleicht ist das doch irgendwie anders mit der Dosierung und das ist auch irgendwie so ein kleines Thema da dran. Also das heißt, wenn man da natürlich gar nicht erst rein muss in diese Abläufe, dann ist das halt wirklich einfach, ja, ultra gut. Wenn,
ganz, ganz notfalls eben so spät wie möglich, ne?
Richtig, das genau, ist, genau. Kann also... kann ja sein, dass das irgendwie später kommt, aber eben wie du schon sagst, das ist ja alles, also alles, was man sich da spart, ist erstmal natürlich super gut.
Was man sich halt schon fragt, Sandra, wenn ich das fragen darf, wenn ich so ein bisschen auch, also Romy ist nicht das einzige Pferd, was ACTH-Probleme hat, was ich jetzt so Zeit meines Lebens mal kennengelernt habe. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, gibt es dazu Forschungen, dass eigentlich die am meisten verpempert werden, gerade in puncto Fütterung, die eher immer ein bisschen mehr auf den Rippen haben und die im Nährstoffversorgungshaushalt sozusagen auch vielleicht manchmal ein bisschen überdosiert sind, dass die tendenziell, ist nur ein Gefühl, aber dass die tendenziell eher so ein Syndrom entwickeln. Teilst du die Ansicht oder gibt es dazu sogar auch wissenschaftliche Erwägungen?
Weil wir haben ja vorhin schon so ein bisschen diesen Zusammenhang EMS, Insulinresistenz und möglicherweise diese Cushing-Sachen angesprochen. Das ist natürlich schon auch, die Grenze, da gibt es irgendwo eine Grenze, aber es gibt auch einfach einen Bereich davon, den kann man schon durchaus auch als Wohlstandskrankheit irgendwie bezeichnen. Also das deckt sich schon mit dem, was du sagst, ne? Also wer halt vielleicht Zeit seines Lebens irgendwie das Essen sehr leicht verfügbar gereicht hat und dafür nicht viel gehen musste, sagen wir mal so, der kann da natürlich schon irgendwie mehr dazu neigen. Es gibt tatsächlich sogar eine Studie, die hat einen ganz interessanten Zusammenhang festgestellt. Und zwar Pferde mit stärkereicher Ernährung haben einen höheren ACTH-Wert als Pferde mit stärkearmer Ernährung. Also das wäre auch wieder so ein Faktor, der in diese Richtung, wie du jetzt gesagt hast, ne? So, ob so, haben gepemperte Pferde eigentlich einen höheren ACTH-Wert? Also ich würde jetzt mal stärkereiche Ernährung auch so ein bisschen als Pemperung bezeichnen. Also deshalb kann durchaus sein. Und das ist wirklich spannend und das ist aber auch genau das Problem an der Diagnostik. Es gibt, also jetzt muss man mal sagen, als das erste Pferd zu mir in Ernährungstherapie gekommen ist, wo die Besitzerin gesagt hat, Hilfe, der hat einen erhöhten ACTH-Wert, ich soll jetzt diese Medikamente nehmen, ich habe aber total Angst vor den Nebenwirkungen, können wir ihn bitte ernährungstherapeutisch betreuen? Und ich mir dann so dachte, Moment, weiß ich nicht. Und da erinnere ich mich noch ganz, ganz, ganz genau dran. Da hatte man zum Beispiel noch nicht mal Ahnung davon, dass es einfach einen jahreszeitlichen Rhythmus gibt, in dem die ACTH-Werte von Pferden auf natürliche Weise höher sind und niedriger sind. Also damals war das wirklich so, dass ich dann zum Beispiel, das war das Erste, was ich dann gesagt habe, dass ich gesagt habe, okay, aber warte mal, jetzt haben wir doch irgendwie Herbst, also okay, für Frühjahr wäre das jetzt vielleicht so ein bisschen hoch, aber für Herbst ist das doch ein ganz normaler Wert. Und damals gab es das noch gar nicht. Inzwischen muss ich sagen, ist es ja wirklich so, dass es bei den Laboren auch so diese Referenzwerte wirklich angepasst werden. Ja. Also das hat sich einfach schon total verbreitet, dass es halt diese Rhythmen jahreszeitlich gesehen gibt. Und das ist super, dass darauf halt dementsprechend auch Rücksicht genommen wird. Aber es gibt noch viele, viele andere Einflüsse, wo ich noch nie gehört habe, dass irgendein Tierarzt sagt, warte mal, okay, aber nee, bei der Rasse und wenn das Pferd an diesem geografischen Standort lebt und dieses Futter bekommt, dann würde ich den ACTH-Wert eigentlich als normal einstufen. Also ich bin mir ziemlich sicher, ehrlich gesagt, dass die meisten, die diese Werte befunden, gar nicht darüber informiert sind, was eigentlich alles Einfluss hat auf den ACTH-Wert. Also das eine haben wir ja schon gesagt, generell sind ja von Cushing ältere Pferde betroffen, ne? Also sagen wir mal, ab Ü50 geht's normalerweise los. Es ist aber tatsächlich so, dass generell ältere Pferde einen höheren ACTH-Wert haben als, ich sag jetzt mal, normale erwachsene Pferde. Ja? Mhm. Muss mit einbezogen werden, dass ich schon mal grundsätzlich eigentlich mit einem höheren Wert rechnen muss bei diesen Pferden. Dann haben wir jetzt gerade schon gesagt, das Thema mit der stärkereichen Ernährung. Genau, dann haben wir schon gesagt, jahreszeitlich, also mit abnehmendem Tageslicht, steigt der ACTH-Wert an. Also da, das muss ich auch immer mit einbeziehen. Und dann, was zum Beispiel auch ganz wichtig ist, was ich gerade jetzt ganz kurz angeteasert habe, ist das Thema Rasseeinfluss. Also man hat wirklich festgestellt, dass der ACTH-Wert bei unterschiedlichen Rassen sowieso anders ist, aber auch zum Beispiel unterschiedliche Pferderassen zu unterschiedlichen Jahreszeiten höhere Werte haben.
Gott. Ja, dann wird's schon also, sehr komplex, ne?
Ich sag mal, und dass du jetzt das nur mal so eine Vorstellung von der Range der Komplexität hast, Araber zum Beispiel, bei denen ist der ACTH-Wert im Mai und im November höher. Also von Mai bis November höher. Shettys oder zum Beispiel Welsh oder diese so Robusti-Typen, da ist der ACTH-Wert von Juli bis November höher, aber davor nicht.
Das ist interessant.
Ponys zum Beispiel haben generell im Herbst höhere Werte als Vollblüter. Und die allerhöchsten Werte haben zum Beispiel Shettys. Also so, es gibt sogar rassespezifisch halt totale Unterschiede. Dann habe ich ja gerade schon gesagt, geografisch gibt's Unterschiede. Also beispielsweise Pferde, die im Süden leben, haben im Herbst höhere Werte als Pferde, die im Norden leben.
Ja.
Und dann gibt's halt noch verschiedene Erkrankungen. Ja, also zum Beispiel, sobald ich irgendeine Art von Magen-Darm-Problematik habe, muss ich sowieso, also kann das immer den ACTH-Wert beeinflussen. Hufrehe sowieso, also mit Hufrehen hat man auch oft einen höheren, gibt's aber auch unterschiedliche Studien, das heißt, weiß man einfach nicht, ja, bei manchen Studien konnte gezeigt werden, der ACTH-Wert war gar nicht höher, bei manchen war er höher, genauso gibt's auch zu Kolik, es gibt zu Koliken, also wo es eigentlich eher um diesen Schmerz geht dabei, gibt's Studien, die zeigen, dass der ACTH-Wert gar nicht angestiegen ist, dann gibt's wieder Studien, die zeigen, bei bestimmten Magen-Darm-Erkrankungen steigt er an, also das heißt einfach nur, das ganze Thema ist so komplex und es gibt so viele Einflussfaktoren, die diesen Wert beeinflussen, dass wir echt nicht einfach sagen können, wir machen das so an irgendeinem Referenzbereich irgendwie völlig unabhängig von diesen ganzen anderen Faktoren fest. Also nicht so easy, wie das vielleicht öfter mal gemacht wird.
Ich habe auch gelesen, also auch Allergien, Asthma triggern den Wert, glaube ich, auch. Also das, ja, und es ist ja am Ende, ne, das geht bestimmt auch weiteren Pferdebesitzern so, wenn man halt einen Senior hat. Da kommen ja dann so die kleinen Sachen eben auch zusammen. Und wie grenzt man das ab? Was spielt da rein, was nicht? Ich glaube, am allerwichtigsten ist natürlich da auch ein gutes Gefühl einfach zu entwickeln, was macht man dann damit, ne? Wenn der ACTH-Wert eben erhöht ist. Und ich für meinen Teil bin da halt sehr, sehr froh, dass wir da so einen guten Weg gefunden haben. Weil ich glaube, davon profitiert er wirklich sehr. Also
genau, und ich denke, das ist einfach nur das Wichtige, dass man weiß, A, es gibt Differentialdiagnosen und B, es gibt einfach noch andere Therapiemöglichkeiten. Also die Fütterung ist ein ganz, ganz starkes Tool, was einfach auch nachweislich funktionieren kann. es gibt, weil du jetzt gerade das auch gesagt hast mit diesem bei Allergikern, ne, dass dann halt irgendwie auch ein allergisches Geschehen zum Beispiel den ACTH-Wert beeinflussen kann. Es gibt auch umgekehrt, dass man, es gibt zum Beispiel bestimmte Antihistaminika, die können auch eingesetzt werden für die also für die zur Senkung eines ACTH-Wertes. Also da gibt es auch zum Beispiel Studien, wo man halt Pferde mit einer PPID-Diagnose, also PPID ist praktisch die Bezeichnung dieser Funktionsstörung, also Pituitary Pars Intermediate Dysfunction. Das ist sozusagen diese Dysfunktion dieses Hypophysen-Zwischenlappens, aus dem sozusagen dann das klinische Syndrom Equinus Cushing entsteht. Oder halt daraus bezeichnet wird, das hat man zur Therapie von solchen Pferden eingesetzt und das hatte absolut vergleichbare Therapieergebnisse wie zum Beispiel Pergolid. Also das heißt, es gibt einfach andere Möglichkeiten, auch Licht, witzigerweise. Also da fuchse ich mich jetzt gerade auch noch genauer rein. Lichttherapie ist auch ein Thema bei Cushing. Also logisch auch eigentlich, ne? Wenn das natürlich irgendwie durchs Tageslicht offensichtlich gesteuert wird, ja. Man hat schon rausgefunden, gewisse Sachen können damit nicht beeinflusst werden, aber gewisse Sachen können da beeinflusst werden. Man muss halt nur genau wissen, was. Aber es kann durchaus auch zur Symptomkontrolle zum Beispiel herangezogen werden. Also das heißt einfach, es gibt deutlich mehr als einfach nur diese eine Tablette. Und es gibt deutlich mehr Behandlung als diese eine Tablette mit P. Und es gibt deutlich mehr Diagnostik als einfach einmal den ACTH-Wert messen. Ich glaube, so kann man es ganz gut sagen.
Ja.
Und ja, Romy ist da einfach ein mega gutes Beispiel, wo Steffi einfach aus dem Bauchgefühl heraus gesagt hat, weiß ich nicht, ob ich jetzt eben nach einem einmaligen ACTH-Wert-Test direkt auf diese medikamentöse Gabe lebenslang gehe. Und da gucke ich vielleicht einfach nochmal, ob es nicht was anderes gibt. Und war halt mega erfolgreich.
Ja, also da bin ich dir auch wirklich sehr, sehr dankbar. Und der Romy auch. Und ja, ich hoffe, dass das noch sehr, sehr lange, im besten Fall bis zu seiner Reise auf die Regenbogenbrücke, die aber erst 15 Jahre jetzt noch hin ist.
Ja, auf jeden Fall.
ja, dass das gut anhält. Aber da bin ich ganz zuversichtlich.
Nachdem der Mai offensichtlich jetzt schon mal gut überstanden ist.
Genau.
Ja, Steffi, du, vielen Dank, dass du heute deine Story hier geteilt hast. Also ich glaube, dass das wirklich ein ganz, ganz wertvolles Beispiel ist. Und irgendwie finde ich es jetzt auch noch cool, dass wir jetzt per Zufall diesen Termin ausgemacht haben, genau als der Mai vorbei ist, dein Zittermonat.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist wirklich, da konnte man wirklich die Uhr danach stellen. Immer im Mai ist das passiert und ja. Da bin ich schon, das war für mich, weißt du ja, wir haben ja auch kurz vorher nochmal, also nicht heute, sondern irgendwann im Frühjahr, als ich gesagt habe, da muss ich mal gucken, wie es im Mai, ob ich nicht da schon wieder ein bisschen hochgehe und so, habe ich nicht gemacht. Er sieht auch wirklich super aus, also da kann man, ja, also hätte man mich vor 10 Jahren gefragt, wie glaubst du denn, wie der Romy aussieht, wenn er mal 20 ist, da hatte ich ein ganz anderes Bild vor Augen und jetzt habe ich da wirklich so einen frechen, rüstigen Senior stehen, der auch was machen will. Und da bin ich schon sehr, sehr dankbar für.
Ja, gute Therapie kann schon was, das ist so. Ja. Ja, Steffi, vielen, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
Auf jeden Fall alles, alles Gute weiterhin. Und es ist auf jeden Fall mega, dass ihr da so einen tollen Weg eingeschlagen habt. Und ja, heute, finde ich, können wir alle einfach mal auf Romy anstoßen, dass er den das Mai gut hinter sich gebracht hat.
Genau. Vielen, vielen Dank, liebe Sandra.
Mach's gut, Steffi.
Ciao.
Die Geschichte von Steffi und ihrem Romy war doch jetzt mal richtig spannend, fand ich. Und ich hoffe, dass wir zwei Aspekte ganz, ganz gut rüberbringen konnten. Erstens, es schadet überhaupt nichts, bevor man sein Pferd lebenslang auf Medikamente einstellt, sich einfach vielleicht nochmal eine Zweitmeinung einzuholen und zu gucken, was gibt es denn abgesehen davon für Möglichkeiten. Immer alles in Absprache mit dem Tierarzt. Und dann kann man da vielleicht auch mit unterschiedlichen Therapeuten super gut zusammenarbeiten zum Wohle des Pferdes. Aber die Geschichte jetzt von der Steffi ist doch wirklich ein super gutes Beispiel dafür, wie gewinnbringend das sein kann. Und Was auch noch ganz, ganz wichtig ist, das hatten wir nämlich ja im Intro auch noch als Frage von der Kerstin. Ganz wichtig, diese Tabletten, Praszent, Pergolid, die können nicht einfach so vom Pferdebesitzer abgesetzt werden. Also man kann nicht einfach nach 6 Wochen selber entscheiden, oh nee, das gefällt mir jetzt irgendwie doch alles nicht. Ich glaube, ich gebe die Tabletten jetzt nicht und suche mir jetzt mal irgendeinen Tipp aus dem Internet raus und verfolge den. Davor möchte ich wirklich ganz, ganz dringend warnen. Also wenn das Pferd auf eine Medikation eingestellt ist, muss absolut mit dem Tierarzt besprochen werden, wenn irgendetwas daran geändert wird. Weil das ist absolut nicht ohne, diese Tabletten abzusetzen und das muss immer unter tierärztlicher Kontrolle erfolgen. Deshalb macht es ja auch umso mehr Sinn, dass wenn man schon in Erwägung zieht, sich eine Zweitmeinung einzuholen oder vielleicht noch eine andere Strategie zur Therapie zu verfolgen, dass man das möglicherweise sogar macht, bevor die medikamentöse Therapie losgeht. Weil es ist immer leichter, sozusagen vorher eine Alternative auszuprobieren, als erstmal medikamentös zu starten und dann davon wieder runterzukommen. Das ist einfach eine Riesenumstellung für den ganzen Stoffwechsel, die eigentlich wirklich unbedingt vermieden werden sollte. Ja, also ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und die hat euch ein bisschen Aufschluss gegeben und vielleicht auch die ein oder andere Frage beantwortet, die ihr euch selbst schon gestellt habt. Mir hat es auf jeden Fall riesig Spaß gemacht und ich bin total happy, dass wir dazu jetzt eine Folge abdrehen konnten. Und natürlich bin ich auch total happy, dass meine Therapie beim Romy so gut anschlägt. Juhu, juhu, wir haben den Mai super überstanden. Also wer Lust hat, darf heute noch ein Prosecco auf den Romy trinken, weil er hat den Mai gesund überstanden. Yeah! gut, dann lasst uns doch jetzt einfach mal alle auf den Romy anstoßen und sowieso auf die Gesundheit von all unseren Lieblingen. In diesem Sinne, macht's gut und ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Ciao!